darf ich meiner Freude Ausdruck verleihen, im Siegerland wieder einmal weilen zu dürfen. Für meine Frau und mich ist es immer ein besonderes Erlebnis, hier zu sein. Und ich darf auch noch ganz kurz, es sei mir gestattet, auf den Büchertisch hinweisen. Da gibt es auch Neues, sogar Neues, Kostenloses. Der Tagungsplan der Christlichen Allianz ist gerade fertig geworden und ich habe eine Handvoll mitgebracht. Die Leser von Gnade und Herrlichkeit bekommen ihn allerdings sowieso mit Heft 1. Wer ihn aber doppelt braucht oder weitergeben möchte oder sehr dringend braucht, kann sich ja eines mitnehmen. Dann ist ein ganz neues Buch von Lehrer in Ruhe, Rupprecht Beyer aus dem Odenwald, geschrieben worden und im Paulus Verlag erschienen, 14,80 €. Es ist ein sehr lebendiges Buch, etwa 30 bis 40 Gottesmänner, Männer und Frauen der Bibel werden da beschrieben in ihrem Gotterleben, Höhepunkte des Erlebens mit Gott. Und dazwischen, das ist das Besondere, dazwischen kommt immer ein Abschnitt, der eine praktische Nutzanwendung macht aus dem, was ein Petrus, Jakobus, Paulus, Timotheus, Abraham, Isaak, Deborah und wie sie alle hießen, mit Gott erlebten, auch aus dem eigenen Leben unseres Bruders Rupprecht Beyer. Dorfschulmeister mit Herz, Begründer der deutschen Waldlehrpfade, Heimatdichter, Vogelschützer, ein sehr lieber, interessanter, lebendiger Bruder. War er schon mal hier? Nein. Ja, manche kennen ihn. Er ist leider auch von Krankheitsnot sehr heimgesucht worden. Ein sehr lebendiges Buch, das kann man auch abends nach dem Beruf noch lesen. Was ich leider von meinem neuen Buch nicht sagen kann, da muss man sich ein wenig hineindenken. Na, vielleicht der eine andere doch und führet alles wohl. Mich hat die Frage beschäftigt, die ja viele beschäftigt, warum lässt Gott so viel zu in dieser Welt? Und ich kann ja jetzt nicht hier meine eigenen Bücher empfehlen, aber ich habe eine sehr gute Besprechung von Kirchenrat Zeilinger aus Karlsruhe bekommen. Und dieser Bruder schrieb, so wie er kein Problem unserer Zeit und keine Not auslässt, so lässt er auch nichts aus von den biblischen Hinweisen, wie Gott die Dinge doch in der Hand behält. Nun ja, man kann die Frage, warum lässt Gott so schreckliche Dinge zu, bis hin zu Auschwitz, Hiroshima, Stalingrad und das alles, nicht mit zwei, drei Bibelstellen so einfach klären. Aber wenn man einen Blick für die Gesamtheilsgeschichte bekommt, dann klärt sich manches. Von der Freiwilligkeit, die Gott seinen Geschöpfen gewährt, von dem Reich des Bösen und des Satans, das wir in dieser Welt immer deutlicher sehen, von der Geduld, die zur Ausreife des Bösen führt und von dem kommenden herrlichen Handeln Gottes. Jetzt müsste ich Ihnen eigentlich 22 Mark zahlen, wenn Sie das kaufen, weil das ja Arbeit kostet, auch Denkarbeit, obwohl ich mich bemühte, einfach zu schreiben. Aber leider muss der Kunde 22 Mark zahlen. Den geistlichen Gehalt bekommen Sie fast geschenkt. Der macht nur eine Mark aus etwa. Das andere ist alles für Papier, Drucker, Setzer und so weiter und so weiter. Und führet alles wohl. 22 Mark, große Gottesstunden von Rupprecht Beyer, 14,80 €. Ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Thema. Das Thema wurde schon bekannt gegeben. Der Prophet Jona soll uns beschäftigen heute Abend. Und ich war selber erstaunt bei dem Zusammenstellen dieser Bibelstunde, die ich nun schon an mehreren Orten gehalten habe, was doch alles in diesem kurzen Büchlein drinsteckt. Der Prophet Jona ist nicht ein Prophet wie alle anderen. Er ist kein eigentlicher Wortprophet. Wir haben keine langen Reden wie bei Jesaja und anderen Propheten. Er ist ein darstellender Prophet. Außer Wortprophetie gibt es ja auch darstellende Prophetie, positiv oder negativ. Wir haben im Alten Testament darstellende Prophetie, zum Beispiel in Daniel 3. Nebukadnezar als Vorbild des Antichristen. Er stellt etwas dar. Von Daniel 3 geht eine Linie von jenem Reichsparteitag der Chaldäer, wie Wolfgang Jugel das mal sehr treffend nannte, Daniel Kapitel 3, wo sich alle aufstellen in der Ebene Dura vor der großen Statue, die Nebukadnezar hat errichten lassen, ganz aus Gold. Da führt eine Linie zu Hitlers Parteitagen in Nürnberg und zu Offenbarung 13, darstellende Prophetie. Auch Jona ist darstellender Prophet. Er war sicherlich auch ein Wortprophet, denn er sagte nach 2. Könige 14, 25 die Siege Jerobeams des Zweiten voraus. Er muss vor dessen Regierungsantritt vor 782 vor Christus gewirkt haben. Und nun lassen Sie mich in sieben Linien heute Abend etwas über dieses Jona-Buch sagen, über diesen wunderbaren, ergreifenden, erschütternden Bericht. Auf jeder Altersstufe, menschlich auf jeder Altersstufe, aber auch geistlich auf jeder Reifestufe, kann dem Menschen das Buch Jona etwas sagen. Wie viel Malbücher, Bilderbibeln, Kinderbibeln, Kinderbücher gibt es immer wieder mit Jona und dem Fisch? Das ist die allererste Ebene. Sonntagsschule, Kinderschule, man hört eine nette, interessante Geschichte. Ach, ist das interessant. Wenn man dann etwas älter wird, äußerlich oder auch im Glauben, dann sagt man nicht mehr interessant, ach, und war das ein dicker Fisch? Und wie male ich den? Sondern wenn man nun größer wird und älter wird, dann interessiert einen vielleicht das Glaubenszeugnis und die Buße, die die Leute dort taten. Und wie Gott die Naturgewalten benutzt und wie Gott dem Fische befiehlt. Und wenn man weiter reift und wächst, dann sieht man noch ganz anderes. Dann sieht man symbolische Linien. Jona als ein Bild und Gleichnis, Abbild auf Christus und Abbild auf Israel. Also nach den verschiedensten Seiten und auf den verschiedensten Reifestufen und Altersstufen ist immer wieder dieser Jona hochinteressant und hochaktuell. Meine erste Linie lautet, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Ja, ihr Lieben, gibt's da noch sowas? Die Ungehorsamen, die suchen wir doch wohl in der Regel woanders. Die Ungehorsamen, die suchen wir doch in der Welt. Da sind die Ungehorsamen. Wir sind doch hier zusammengekommen, mehr oder weniger. Es sind ja immer auch Freunde, herzlich eingeladen, herzlich willkommen. Soweit wir schon im Glauben sind, oder gar 10 Jahre, oder gar 40 Jahre, da gehören sie doch ganz gewiss zu den Gehorsamen, nicht? Der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Nun, ihr Lieben, es wird bei uns nicht unbedingt so sein mit unserem Ungehorsam, mit unserem frommen Ungehorsam, mit unserem Ungehorsam als gläubige Menschen. Den gibt es bei mir jedenfalls hin und wieder leider. Bei unserem Ungehorsam ist das ja nun nicht so. Das will ich Ihnen allen hier im frommen Siegerland gewiss zugute halten, dass wenn Gott uns etwas sagt, wir sagen, nein, das Gegenteil mache ich. So läuft es mit unserem Ungehorsam wohl nicht. Ich habe auch gar nicht die Angst, dass ich etwa nächstes Jahr, wenn im Plan steht Weidenau, dass ich sage, nö, hab keine Lust, ich gehe irgendwo auf eine Südseeinsel, ich muss mich mal erholen. Oder ich vergnüge mich in St. Pauli. Ach nein, die Sorge habe ich nicht, die Sorge habe ich nicht. Unser Ungehorsam, der ist doch wohl nicht so angesiedelt, dass wir das genaue Gegenteil frech dreist machen, sondern ich möchte unseren Ungehorsam, Entschuldigung, den ich mal voraussetze, weil ich mich kenne, ich will unseren Ungehorsam ein bisschen anders vergleichen. Da ist ein Bahnhof und da sind mehrere Gleise, auf den Gleisen stehen Züge. Die setzen sich parallel, setzen sich zwei Züge, nehmen wir einmal an, in Bewegung und die fahren eine Weile ganz genau in dieselbe Richtung. Aber dann kommt eine leichte Schwenkung, so ein wenig, ganz wenige Prozent, ganz wenige Grad. Und dann kommt eine Kurve und auf einmal sind die zwei, die anfangs ganz parallel liefen, ist einer davon vom anderen ganz weit weg. So sieht vielleicht eher unser Ungehorsam aus, dass wir so ein ganz klein bisschen vom Wege Gottes abweichen, von der Gemeinschaft, vom Gebet, vom Worte Gottes. Und dann kann eine Kurve kommen und dann kriegen wir mit der Zeit vielleicht doch in manchen Dingen eine falsche Richtung. Die Gefahr besteht. Ich möchte jetzt aber zunächst einmal den Text lesen. Ich habe nicht vor, heute Abend das ganze Buch Jona vorzulesen. Wir kennen es sicher weithin. Hin und wieder einiges. Und jetzt einmal Jona 1, 1 bis 3. Der Elberfelder Text sagt: Und das Wort Jehovas geschah zu Jona, dem Sohne Amittais, also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um von dem Angesicht Jehovas hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht Jehovas hinweg. Bruder Karl Geier hat ja auch mal über Jona gedient. Da kann man mehrere Bibelstunden natürlich darüber halten. Und er hat in mehreren Versammlungen, sowohl praktisch erbaulich wie auch symbolisch, prophetisch darüber gesprochen. Wir haben darüber etwa 4 oder 5 Kassetten im Paulus Verlag, die man beziehen kann. Und ich erinnere mich noch und habe es im Ohr, wie Bruder Geier sagte: Wenn du vom Angesicht des Herrn hinwegfließt, da geht es hinab, 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 hinab. Das ist dein Weg abwärts. Und noch etwas hat er gesagt, was mir in Erinnerung ist: Da musst du dein Fährgeld zahlen. Da kannst du zahlen. Nicht so knapp. Der Jona musste sein Fährgeld zahlen. Das war kein einfacher Weg. Gott sorgte dafür, dass dieser Gehorsamsweg ein schwerer Weg wurde, aber letztendlich ein heilsamer Weg. Denn es ist ja wahr, was wir gesungen haben: Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Das kann man wahrlich auch über Jona schreiben: An Mitteln fehlt's ihm nie. Da musst du dein Fährgeld zahlen. Bruder Dr. Paul Müller, der 1983 in Gnade und Herrlichkeit über Jona geschrieben hat, das heißt, er hat es schon früher geschrieben, wir haben es noch einmal abgedruckt in Fortsetzungen. Bruder Dr. Paul Müller vermutete, dass er sein ganzes Vermögen dran gewendet hat, um diese eine Fahrkarte zu kaufen, die ihn weit weg vom Angesicht des Herrn und in die gegenteilige Richtung seines Auftrags nach Spanien statt nach Ninive bringen sollte. Da muss man sein Fährgeld zahlen. Menschlich gesprochen hätte er sich das ja sparen können, vor dem Angesicht des Herrn hinweg zu fliehen. Er hätte ja doch bloß einmal den Psalm 139 lesen brauchen, um zu erkennen, wie nutzlos solch ein Unterfangen ist. Können wir denn irgendwo vor Gott wegfliehen? Das ist doch töricht. Sehr bekannt sind ja die Worte Psalm 139, 7 bis 12. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Das kann man ja heute mit einer Rakete, wenn sie nicht kurz nach dem Start explodiert, wenigstens in den Lufthimmel ein Stück weit. Aber selbst wenn man noch weiter, noch höher, noch weiter käme, käme man irgendwie bei Gott an, von dem die Schrift sagt: Von allen Seiten umgibst du mich. Mag das All riesengroß sein, Gott ist immer noch größer. Er umgibt es von allen Seiten, Christus trägt es in der hohlen Hand. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da, bettete ich mir in dem Scheol. Ungefragt und ungeholt nehme ich mir selber das Leben. Dann kann ich auch dir, o Gott, nicht entfliehen, da komme ich auch wieder nur bei dir an. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch daselbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich nur Finsternis, möge mich umhüllen, und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Von allen Seiten umgibst du mich. Naturwissenschaftler sagen ja heute manchmal, das Weltall sei vierdimensional. Und da könnte es passieren, wie im dreidimensionalen Bereich auf der Oberfläche einer Kugel, die Fliege Nehmen wir mal an, kriecht die Kugel herum, spaziert die Kugel entlang und wundert sich, dass sie am Ende da wieder ankommt, wo sie vorher war. Und so könnte es uns im vierdimensionalen Weltall gehen. Wir gehen in eine Richtung, wir fliegen, angenommen, mit Lichtgeschwindigkeit, wenn das möglich wäre. Ist ja nicht möglich. Wenn es möglich werden sollte, oder noch schneller, immer in eine Richtung geradeaus. Und dann sagen Autoren in ihren Büchern, auf einmal wunderst du dich, dass du deinen Hinterkopf siehst. Du bist wieder da, wo du im Anfang warst. Vierdimensionales Weltall. Ich möchte das aber abwandeln und möchte Folgendes sagen. Das war jetzt nur ein Beispiel, ob das richtig ist, lassen wir dahingestellt. Ich möchte etwas anders sagen. Wenn du irgendwo im Weltall, in welche Richtung auch immer führest, mit Licht- oder Überlichtgeschwindigkeit, du kommst immer bei Gott an. Von allen Seiten umgibst du mich. Wir können ihm nicht entfliehen. Breite, Länge, Höhe, Tiefe führe ich nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, vorne, hinten, überall kommst du bei ihm an. Das hat Jona nicht beherzigt. Nun wollen wir dem Jona aber wiederum auch nicht Unrecht tun. Er hatte Motive für seinen Ungehorsam. Dahinter stand ja sicherlich auch ein politisches Motiv. Denn was hat der Herr gesagt? Die Bosheit Ninives ist wider mich, ist vor mich heraufgestiegen. Also predige ihnen Buße, damit sie nicht verderbt werden. Was war aber Ninive? Die Hauptstadt des großen assyrischen Weltreiches, des Weltreiches, das im Norden Israel bedrohte und ihnen ja auch später tatsächlich zum Verhängnis werden sollte. 721 vor Christus die 10 Nordstämme wegführte ins Exil und sie schon vorher je und dann bedrohte. Der Feind im Norden, Israel ist immer wieder in Gefahr, so schrieb schon Ströter, zwischen Norden und Süden, wie zwischen zwei Mahlsteinen zerrieben zu werden. Deshalb war Israel immer wieder froh, wenn es an einer Front oder einer Richtung Ruhe hatte, wenigstens im Süden mit Ägypten, damals wie heute. Aber die große Bedrohung, auch wieder im Ende, kommt von Norden. Und so war es damals das assyrische Weltreich, später das babylonische Weltreich. Die große Bedrohung von Norden, und wir wissen, welches große Weltreich heute im Norden ist von Israel. Wenn nun Gott sagte, die Bosheit dieser Stadt ist vor mich heraufgestiegen und die werde ich ins Gericht bringen, umbringen, predige schnell, dass sie zur Buße kommen. Was denkt dann da ein Israeli in seinem Herzen? Er hat ja auch ein Nationalgefühl. Oh Gott, das ist doch eine gute Sache für uns Israeliten. Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren, als dass diese Stadt und dieses Weltreich ins Gericht kommen. Oh Gott, von dir, dann ist die Bedrohung abgewendet. Oh Gott, ich mache alles, aber nur das nicht, um meines Volkes willen. Also da waren sogenannte edle Motive in Anführungszeichen sicher auch dabei. Darf ich es mal veranschaulichen und in unsere Zeit hineinholen? Da war Tschernobyl. Im Frühjahr, Ende April. Und angenommen, du bist nun ein ausgezeichneter Spezialist für Reaktorunfälle und bist da die Kapazität in Deutschland und man hätte da Anfang Mai zu dir gesagt, bitte schnell nach Russland, wirst gut bezahlt, bestes Hotel, du musst sehen, was du tun kannst. Und du hättest gesagt, dass denen was passiert, da warte ich schon lange, das gönne ich denen von Herzen. Ich werde mich hüten, denen zu helfen. Die sollen mal sehen, wohin das führt und so weiter und so weiter. Wenn man kein besonderer Freund Russlands wäre. So hättest du vielleicht gedacht und das wäre eine schwache Abschattung dessen, was hier der Jona denkt. Kommt gar nicht in Frage, das geschieht denen recht. Ich denen helfen, die zur Buße bringen, damit das Gericht am Ende nicht stattfindet, die soll das Gericht treffen. Dieselbe fromme Hartherzigkeit, die wir ja am Ende des Propheten dann noch einmal finden werden. Er flieht, aber er flieht eben nicht nur vor seinem Auftrag, er flieht eben vor Gott, denn Gott hat gesagt, geh nach Ninive. Der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Ist es nicht auch bei uns so? Entschuldigung, ich habe tiefes Verständnis, wenn jemand mir heute Abend böse wird. Was hältst du eigentlich von mir? Ich bin doch kein Ungehorsamer. Also angenommen, jemand wäre doch mal ungehorsam von uns, seien wir ganz ehrlich, versuchen wir nicht auch immer, sofern wir ihrer habhaft werden können, doch irgendwelche Begründungen vor uns selber anzuführen. Also Gott wird doch auch Verständnis haben, dass ich so handle, das ist zwar nicht nach der Norm und nach der Regel, aber Gott sieht doch meine Not oder Gott sieht doch und weiß doch, dass dann daraus das kommen könnte und so weiter. Wir legen uns die Dinge zurecht, wir machen uns unsere Begründungen und man kann es in der Seelsorge erleben, dass sich mancher eine ganze Kette von Begründungen zurechtgelegt hat, damit er rechtfertigt einen Weg, der vor Gott doch nicht recht ist. Zweitens, der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung, wovon ich ja in meinem Buche vieles geschrieben habe und führet alles wohl. Der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Es geht alles nach seiner Bestimmung und Bestellung. Das ist so wunderbar im Propheten Jona 1, Vers 4. Da warf Jehova, Yahweh, der Unwandelbare, der Seiende, einen heftigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer. 2 Vers 1, und Jehova bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. 2 Vers 11, und Jehova befahl dem Fische und er spie Jona an das Land aus. Auch in Kapitel 4, Vers 6 und 7 und 8 geht wieder alles nach Bestellung und Bestimmung. 4, Vers 6, und der Unwandelbare, Gott, bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen. 4, Vers 7, aber Gott bestellte einen Wurm. 4, Vers 8, und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind. Jehova lenkt Wind und Wetter, Fisch und Sturm und dazu die Herzen der Menschen. Alles ist unter seiner Kontrolle. Er hat alles im Griff. Nicht erst im Neuen Testament bei der Sturmstillung Jesu wird das deutlich. Und bei verschiedenen Gelegenheiten, wie der Herr Jesus absoluter Herr ist über die Tierwelt, über die Natur. Er setzt sich auf das Eselein, auf dem noch nie jemand gesessen hatte, aber es trägt ihn still und gehorsam nach Jerusalem hinein. Er sagt dem Petrus, geh da, du wirst den Fisch finden, der im Halse dieses Geldstück hat, nimm das als Steuer. Der Herr ist der absolute Herr auch über jeden Sturm und all diese Dinge. Er bestellt das, Wind, Fisch, Strauch, Wurm, Wind. 1 Vers 4. Da kommt es nun zu einer großen Aufregung. Nachdem dieser heftige Sturm von Jehova aufs Meer geworfen wird, die Seeleute fürchten sich und schreien, ein jeder zu seinem Gott. Das sind keine Monotheisten, das sind Polytheisten. Ein bisschen Griechisch lernen tut ja auch ganz gut. Polys heißt viel und Monos heißt ein oder einzig. Es gibt Monogamie und Polygamie, ein Ehe, viel Ehe. Es gibt Monotheismus, Glaube an einen Gott. Es gibt drei monotheistische Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Und es gibt polytheistische Religionen. Und hier, diese Leute sind also keine Monotheisten, sondern Polytheisten. Die haben viele, viele Götter in ihrer Vorstellung. Und da ist da ruhig Platz für einen Gott dieses Jona, für einen Gott Israels. So war auch Nebukadnezar ein Polytheist. Der konnte neben seinem babylonischen Gott Marduk, da konnte er ruhig auch einen Gott der Juden dulden. Aber der war natürlich, wie er anfangs meinte, seinem Gott unterlegen. Polytheisten, die haben Platz für vieles. Seinen ganzen Götterhimmel, ein ganzes Sammelsurium. Und das hat eben mit der biblischen Auffassung überhaupt nichts zu tun. Jona befindet sich unten im Schiff und ist in einen tiefen Schlaf gefallen, tiefen Schlaf gesunken. Und ich meine, ohne dass ich Psychologe bin, auch dieser tiefe Schlaf ist ein Teil seiner Flucht. Ich vermute sogar, er hat schön geträumt. Er flieht in einen Schlaf und flieht in einen Traum, denn die Gegenwart ist ihm doch als frommer Mann, der er doch eigentlich war, als Prophet Gottes, der er ja doch eigentlich war, ist ihm doch nicht wohl in seiner Haut. Ihm war bestimmt nicht wohl in seiner Haut, wenn er sich noch so sehr die Argumente zurechtlegte. Und so träumt er ganz schön die heile Welt. Es ist alles in Ordnung. Auf einmal wird der Schläfer unsanft geweckt. Du, hallo, du da unten, steh mal auf, sieh mal, was hier los ist, komm mal da raus, komm mal hoch. Und das Los wird geworfen und das Los fällt auf Jona. Auch das Los bestimmt der Herr, Sprüche 16, 33. Und dann muss er zugeben, dass er einer ist, der vor dem Angesicht des Herrn hinwegflieht. Ja, zuerst, da gibt er sogar noch ein ganz fromm klingendes Bekenntnis. 1, Vers 9. Über 1, Vers 9 kann man schreiben, unglaubwürdiges Bekenntnis. Unglaubwürdiges Bekenntnis. Du, was bist du für einer? Wo kommst du her? Wird er gefragt. Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte Jehova, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Fehlt nur noch, dass er gesagt hat, und ich rufe euch zur Buße zu meinem Gott, denn mein Gott ist der einzig wahrhaftige und lebendige Gott. Ihr Lieben, wir können nicht gleichzeitig auf Ungehorsamswegen sein und dann noch die Menschen missionieren wollen und dann noch sagen wollen, ich bin ein Diener Gottes und ich fürchte den Herrn. Und unser ganzes Leben spricht schreiend dagegen, unglaubwürdiges Zeugnis. Und deshalb ermahnt uns ja die Schrift, dass Wort und Werk übereinstimmen sollen. Das wird uns nie hundertprozentig gelingen, denn wir sind schwache Menschen. Und wenn mir jemand sagen würde, wieso verkündigst du das Wort Gottes? Du bist doch noch gar nicht perfekt und vollkommen, du sündigst doch hin und wieder. Dann würde ich sagen, habe ich je behauptet, dass ich nicht sündige? Habe ich je behauptet, dass nur der Gottes Wort verkündigen darf, der nie sündigt? Wir sind doch alle auf dem Wege, wir sind doch alle nicht fertig. Das meine ich nicht. Gewiss ist kein Verkündiger fertig und sündlos. Aber dass ein eklatanter, schreiender Widerspruch besteht, ein augenfälliger, deutlicher Widerspruch, dass wir das Gegenteil machen von dem, was der Herr ganz klar, unmissverständlich sagt. Und dann wollen wir noch den frommen Mann spielen und dann wollen wir noch verkündigen, das geht irgendwie nicht. Da gibt's dann irgendwo eine Grenze und da muss dann einer schön still sein. Ich bin Hebräer, ich fürchte Jehova, den Gott des Himmels. Unglaubwürdiges Bekenntnis. Der Herr schenke nicht nur mir und den Verkündigern des Wortes, sondern auch jedem, denn wir sind doch wohl irgendwie alle Zeugen, wenn wir des Herrn eigen sind und nicht nur stumme Hunde. Dass unser Zeugnis nicht unglaubwürdig wird, sondern dass da eine gewisse Grundübereinstimmung ist, sodass man sagt, der oder die, die lebt das auch, was sie immer sagt. Die wirft nicht nur mit ihren frommen Bibelworten um sich, sondern die hat eine Freude, die hat eine Liebe, die hat eine Güte, die tut wirklich was für andere. So kann uns allein Jona 1, Vers 9 eine Predigt halten. Bevor ich zu Punkt 3 übergehe, möchte ich noch auf ein Wort zurückkommen in Vers 3. Er fand ein Schiff, er fand ein Schiff. Was mag denn Jona bewegt haben, als er dieses Schiff fand? Er hat es also offensichtlich gesucht. Er hat gedacht, ich möchte weg vom Angesicht des Herrn. Und ein Mensch, der sich mit Fluchtplänen trägt vor Gott, der hat es in der Regel eilig. Der will nicht lange warten. Oh, wenn ich doch jetzt bald ein Schiff hätte. Dem eilt es sehr. Der wird nervös und unruhig dabei. Denn auf dem Wege des Glaubens, da kann man abwarten. Aber auf Wegen des Ungehorsams, da hat man es in der Regel sehr eilig, also schnell, schnell, schnell weg von dem Weg. Ich hab's eilig, wenn ich doch jetzt ein Schiff finden würde. Und das Schiff ist da. Ich möchte bei der Gelegenheit etwas über das Thema Führung sagen. Führung Gottes. Was ist Führung und was ist nicht der Weg Gottes, ihr Lieben? Wir machen es uns zu leicht, wenn wir meinen, wenn die Ampel schön auf grün ist, alle Ampeln schön auf grün und ich bin auf einem Weg, der klappt wunderbar. Herr, das ist von dir. Wenn aber lauter Hindernisse sich türmen, im Bilde gesprochen alle Ampeln immer wieder rot, und dann kann ich daraus noch nicht unbedingt schließen, das sei nicht der Weg Gottes. Bruder Karl Geier wollte kurz nach dem Kriege von Darmstadt nach Karlsruhe ziehen. Er wollte dort und hat ja auch später in Karlsruhe den Verlag gegründet, christlicher Verlag Karl Geier. Nach ein paar Jahren zog er um nach Stuttgart und später kam der Verlag nach Heilbronn, wo er heute ist. Bruder Karl Geier hatte in seinem Herzen, ich muss nach Karlsruhe, da in der Gegend, im Badischen, Württembergischen, da sind alle meine Brüder, da sind die großen süddeutschen Geschwisterkreise und da irgendwie sollte ich den Verlag gründen und. Und er erzählte auf einer Freizeit, es klappte alles nicht. Deutschland war in Zonen geteilt, man konnte nicht so einfach umziehen damals, wann und wohin man wollte. Er kriegte von allen Behörden ein Nein, Nein, Nein. Und da hätte mancher gesagt, Herr, es ist nicht dein Wille. Und ich höre noch, wie Bruder Geier sagte, was muss der Teufel für ein Interesse haben, dass ich nicht nach Karlsruhe komme, dass er mir so viel Hindernisse in den Weg legt. Sehen Sie, so herum kann man auch einmal folgern, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Wenn man im Herzen weiß, das, Herr, ist dein Weg, dann lass dich auch durch ein paar rote Ampeln bitte nicht irritieren und lass dich durch grüne nicht verführen, wenn du ehrlichen Herzens sagen musst, Herr, das ist ja nicht dein Weg. Und der Teufel sorgt dafür, dass alles aber so gut klappt und es ist doch nicht der Weg. Also ihr Lieben, von den roten, grünen Ampeln allein, ich spreche im Bilde, von dem guten Gelingen, von dem leichten, unbeschwerten Gelingen oder den Schwierigkeiten, davon allein ist noch nicht zu sagen, der Weg ist recht oder falsch. Jona fand ein Schiff und er hat im Herzen gedacht, Herr, du bist ein wunderbarer Gott, so ganz falsch kann mein Weg wohl doch nicht sein, denn du lässt mich das Schiff ja finden. Und das Geld reicht auch gerade, mein ganzes Vermögen, das ich zusammengekratzt habe, reicht ja für die Fahrkarte. Wunderbar, Herr, so ganz falsch kann es nicht sein. Aber, oh weh, es stellt sich ganz anders heraus. Also erstens, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Zweitens, der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Drittens, der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht, so haben wir gesungen. Gottes Gerichte sind weder sinnlos, noch zwecklos, noch endlos. Ich sage es nicht leichthin, ich habe mir den Satz überlegt. Seine Gerichte sind weder sinnlos, noch zwecklos, noch endlos. Und wenn ich in Bad Salzuflen früher übernachtete bei einer Familie, dann hatte ich in dem Zimmer, wo ich schlief, ein Kärtchen an der Wand, einen Spruch an der Wand. Bei Gott ist das Leid nie das Letzte. Man könnte das abwandeln und sagen, bei Gott ist Gericht nie das Letzte. Seine Gerichte sind weder ziellos, noch sinnlos, noch zwecklos, wohl aber sehr hart. Sie sind keine Bagatelle. Und es ist einer der dümmsten Sätze, die mir je begegnet sind, wenn jemand sagt, wenn die Gerichte Gottes nicht endlos sind, dann ist das nicht schlimm. Das ist doch wirklich töricht. Der Wurf ins Meer, der Jona wird ja nun genommen und er erklärt sich bereit, werft mich ins Meer. Dieser Wurf ins Meer hat ja die Fantasie der Zeichner zu allen Zeiten entzündet und der Fisch, wenn er reden könnte zu uns, er wäre direkt stolz, wie oft man ihn zu Papier gebracht hat. Zweifler und Spötter melden sich bei dieser Gelegenheit natürlich auch zu Wort. Was, so ein großes Fischmaul und da unser Kaut im Magen so lange? Dr. Paul Müller war Naturwissenschaftler und er hat sich als solcher auch immer für die weltlichen, zoologischen, biologischen, naturwissenschaftlichen Dinge interessiert. Und in Gnade und Herrlichkeit 1983, Heft 3, war einiges darüber zu lesen, was es für Seeungetüme gibt. Er bezieht sich auf den Zweifel, wo immer wieder gesagt wird, die Geschichte mit Jona und dem Fisch sei doch unmöglich und ins Reich der Fabeln, Legenden, Märchen, Mythen und was weiß ich zu verweisen. Nein, nein, geschichtliche Wahrheit. Gottes Wort ist wahr und wir werden gleich sehen, der Herr Jesus selber nimmt es jedenfalls für bare Münze. Und da wollen wir klüger sein als Jesus und wollen sagen, ja, Jesus war auch nur ein Kind seiner Zeit und er hat es auch nur so gedacht, wie man damals dachte.
Nein,
so haben wir Gottes Wort nicht kennengelernt. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Und der Herr kommt uns auch in der Weise entgegen, dass uns Dinge, Schwierigkeiten des Verstandes immer wieder auch erleichtert werden und dass wir da auch für unseren Verstand Erklärungen finden, Beispiele finden, die uns die Sache auch für unser Verständnis erleichtern. Nur dürfen wir Gott nicht erpressen wollen, nur dürfen wir ihm nicht unsere Bedingungen stellen und sagen, wie das so mancher Mensch vielleicht schon mal gemacht hat, Herr, ich will dir gehören, Herr, ich will mich dir übergeben, dein Leben soll dir geweiht sein, für den Fall, dass du mir vorher alle meine Zweifelsfragen beantwortest. Und wenn du mir alle Zweifel, oh Gott, ausräumst, Schöpfungsbericht und Naturwissenschaft im Widerspruch und Evolution, ja oder nein, und da gibt es tausend Fragen, und wenn du mir, oh Gott, alle Schwierigkeiten und Widersprüche meines Verstandes befriedigend erklärst, dann bin ich, der Herr Student oder der Herr Akademiker oder dieser oder jener, so freundlich, mich dir hinzugeben. So geht's nicht, so geht's nicht. Erst will der Herr unser Herz ganz und bedingungslos. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben erst mal geglaubt. Wir haben mit dem Herzen uns dir anvertraut und nachher durfte auch unser Verstand erkennen. Und wenn wir erst einmal bedingungslos glauben, wegen Golgatha, wegen des Heilswerkes Gottes, und dann darf nachher auch unser Verstand erleuchtet werden und uns geht das eine oder andere auf. Aber nicht alles, wir können das nicht erzwingen, sondern wir müssen uns schön gedulden, wie Gott immer wieder mal ein Licht wirft, eine Schwierigkeit uns nimmt. Zurück zu Jona und dem Fisch. Dr. Paul Müller schrieb, die größten heute lebenden Tiere sind der Riesenwal, Blauwal und der Grönlandwal, Balaena mysticetus. Sie gehören zu den Bartenwalen, haben eine Länge bis zu 30 Metern und ein Gewicht bis 150 Tonnen. Doch gerade solche Riesen kommen für die Jona-Geschichte nicht in Frage, weil sie sich nur von kleinsten Meerestieren nähren und keinen Menschen verschlingen können. Ein einziger Wal verzehrt täglich Millionen oder gar Milliarden von winzigen Fischen, Krebsen und so weiter. Ganz anders ist es bei den kleineren Zahnwalen. Zu ihnen gehört der Schwertwal, ein 5 bis 9 Meter langes, fürchterliches Raubtier. Im Magen eines solchen fand man einmal 13 Delfine, 14 Seehunde. Zurzeit lebt er im nördlichen Atlantik, wird aber von Schriftstellern des Altertums im Mittelmeer erwähnt. Der Pottwal erreicht eine Länge von 23, selten 30 Metern und kommt in den Meeren zwischen 40 Grad nördlicher und 40 Grad südlicher Breite vor. Im Magen eines bei den Azoren gefangenen Pottwals fand man 3 unzerteilt verschluckte Haie, deren längster 3,10 Meter maß. Als drittes Tier nennt er noch den Blauhai. Und weiter schrieb Dr. Paul Müller, bei unseren Anfechtungen bezüglich der Glaubwürdigkeit des Bibelwortes kommt uns Gott so weit entgegen, dass in unserer Zeit mehrere der Jona-Geschichte ähnliche Ereignisse stattfanden und glaubwürdig bezeugt sind. Und da hat er Folgendes, was wohl vorher in einem anderen Buche niedergelegt war, zitiert. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harpunieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harpunierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut an und ein Mann verschwand. Dieser Mann berichtete später, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unerträglich war. Schrecken ergriffen ihn, als er erkannte, wo er sich befand, nämlich im Bauch des harpunierten, wütenden Tieres, wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände im Brei um ihn herum schwammen. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, um hinausgelangen zu können. Jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und glitt dann jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche und wurde dort von dem wartenden Schiff getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Unser Glaube lebt nicht von solchen Geschichten und Berichten. Unser Glaube lebt von dem Wort. Aber auf der anderen Seite ist es doch erfreulich und wir dürfen dankbar dafür sein, wenn Gott auch dem Zweifel, der auch von anderer Seite vielleicht an uns herangetragen wird, auf diese Weise entgegenkommt. Jetzt aber kommt das, was ich nennen möchte, das größere Wunder. Viertens, mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Viertens, mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Das möchte ich als das größere Wunder bezeichnen. Größer als dass dieser Mann diese Zeit durchsteht und überlebt. Es hat auch ein Bruder schon einmal die Auffassung vertreten, Jonas sei wirklich im Fischbauch gestorben und Gott habe ihn wieder auferweckt. Ich finde allerdings im Text zu wenig Belege dafür. Das größere Wunder. Jetzt lesen wir Kapitel 2, 3 bis 10. Sein Gebet im Fischbauch. Und Jona betete zu Jehova, seinem Gott, aus dem Bauche des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Ihr Lieben, lassen Sie mich an dieser Stelle gleich sagen, eine Anfechtung hat der Jona nicht gehabt. Das, was Menschen oft heute anficht und umtreibt, wie kann das Gott nur zulassen, wie kann das Gott nur tun oder wer steckt dahinter, kommt das wirklich auch von Gott? Das hat er sofort gewusst, wer hinter seinem Ergehen dahinter steckt. Das hat er sofort gewusst. Er wusste, woher es kam, dass dieser Sturm kam. Und er wusste auch, wer dafür sorgte, dass er im Fischbauch landete. Das war ihm kein Moment zweifelhaft. Er musste wenigstens im Bauch des großen Fisches nicht anfangen zu grübeln, von wem kommt das? Ist das jetzt der Zufall? Nein, er hat genau gewusst, Herr, du bist hinter mir her. Du bist es, vor dem ich zu fliehen suchte und vor dem ich doch niemals fliehen kann. Du hast mich in die Tiefe geworfen, obwohl das ja eigentlich die Männer waren auf dem Schiff. Aber er erkennt, das nennt man ein straftheozentrisches Denken. Und ich habe da immer wieder in meinem Buch auch darauf hingewiesen, in den Klageliedern, im Buche Hiob, immer wieder im Alten Testament, straftheozentrisches Denken. Ich sehe überall den Herrn am Werk, bei allen Ereignissen. Du bist es, so heißt es in Klagelieder 2, im Blick auf die Dinge, die ein Nebukadnezar angerichtet. Du, oh Gott, du hast zerstört, du hast zugrunde gerichtet. Lesen wir weiter in Jona 2. Und jetzt kommt das große Wunder, Vers 5. Und ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen. Dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meer Gras, das sich da in dem Bauche befand, schlang sich um mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jehova, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jehovas, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ich aber werde dir opfern und mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei Jehova ist die Rettung. Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bruder Bayer berichtet in seinem Buch Große Gottesstunden, dass ja manche Leute in Stalingrad oder im Krieg irgendwo an der Front in aussichtsloser Situation dem Herrn Gelübde getan haben: Wenn ich hier nochmal rauskomme, dann soll mein Leben dir gehören. Und wie schnell ist so etwas oft vergessen, wenn die Notlage weg ist. Es wird ja nicht direkt berichtet, Aber wahrscheinlich hat der Jona auch etwas Ähnliches im Fischbauch gelobt. Herr, wenn ich da wieder rauskomme, ein zweites Mal brauchst du nicht vergeblich mich auffordern, nach Ninive zu gehen. Und das Gelübde hat er ja auch bezahlt. Aber zurück noch einmal zu Vers 5. Und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Die erste menschlich verständliche Reaktion, als er vom Schiff geworfen wird, das allein schon sehr gefährlich, und dann kommt da noch dieses Tier und da findet sich im Bauch des Fisches wieder, da war natürlich die natürliche Reaktion, jetzt ist aus, jetzt ist alles aus, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Und dann kommt das große Wunder, wo die Situation am schrecklichsten ist, aussichtslos, am unerträglichsten ist, da auf einmal kommt in das Herz des ungehorsamen Propheten auf einmal wie eine plötzliche Erleuchtung durch den Geist Gottes wieder der Glaube hinein. Glaube und lebendige Hoffnung. So, ihr Lieben, wirkt unser Gott. Das kann unser Gott und nur unser Gott, und das haben schon viele erfahren, dass Menschen in einer unerträglichen Situation, wo sie sagten also, oh Gott, jetzt ist total aus, und da kommt Gott und zeigt einem Menschen, dass Frieden, vom Shalom, vom Heil. Ich habe des Guten vergessen, und ich sprach, dahin ist meine Lebenskraft und meine Hoffnung auf Jehova. Mein Friede ist weg, meine Hoffnung ist weg, meine Lebenskraft, alles ist dahin und alles ist weg, es ist aus. Und was sagt er wenige Verse später? Da sagt er, es sind die Gütigkeiten Jehovas, dass wir nicht gar aus sind. Und so ist dieser Mann im Bauch des großen Fisches und sagt, es ist alles aus. Und dann kommt es plötzlich in sein Herz, doch nein, es ist überhaupt nicht alles aus. Du bist es ja, oh Gott, der dafür gesorgt hat, dass ich hier reinkomme. Und wenn du das bist, dann bist du auch derjenige, der dafür sorgt, dass ich wieder herauskomme. Das wird ihm plötzlich klar. Dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Und gewiss meint er nicht irgendwann am jüngsten Tag nach der Auferstehung aus den Toten, sondern du lässt mich hier nicht. Du bist es ja, oh Gott. Du lässt mich hier nicht drin. Wunderbar, dass er das am Tiefpunkt erkennen darf. Kurz bevor er vielleicht in tiefer Ohnmacht hinabsinkt, kann er dieses Gebet sprechen und kommt auf einmal wieder Hoffnung, Friede, Freude, Zuversicht in das Herz hinein. Ich werde wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel. Und die Rettung vorwegnehmend darf er sagen, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jehova, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jehovas, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Mein Gebet, das ich hier spreche unter Wasser, im Bauch des Fisches, das kommt heraus durch die Wände meines Unterseebootes, das kommt durchs Meer, das kommt zu dir in deinen heiligen Tempel. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Mein eigener Verstand, meine Logik, mein Nationalstolz oder was es war, das war sein Götze. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Das ist ja nebenbei bemerkt, eine von den nur zwei Stellen im Alten Testament, wo das Wort Gnade personifiziert auf Gott selber angewandt wird. Die andere Stelle ist Psalm 144, Vers 2. Nur in Psalm 144, 2 und Jona 2, Vers 9 wird Gott im Alten Testament die Gnade oder die Güte genannt. Ich weiß nicht, ob es im Siegerland auch üblich ist zu sagen, ach du meine Güte, wir sollten nicht nur unterlassen und abgewöhnen, Herr je und sowas zu sagen, sondern sollten uns auch abgewöhnen, ach du meine Güte, so gedankenlos zu rufen, sondern wissen, nach Jona 2,9 und Psalm 144,2, meine Güte ist ein Gottesname. Mitten im Fischbauch erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Fünftens, der Jona-Bericht als Abbild auf Christus und Israel. Die Stelle aus
dem Neuen Testament hat uns ja Buddha Buch am Anfang schon vorgelesen. Der Herr Jesus selber vergleicht seinen Weg mit dem des Jona. Natürlich, auf der einen Seite Parallelen, auf der anderen Seite Unterschiede. Das ist bei allen Christusvorbildern so, ob es sich handelt um einen David oder Salomo. Natürlich sind sie nicht Christusvorbilder in puncto Sündigen und Ungehorsam. Aber doch besteht eine Parallele in diesem Geschehen. Und ich lese dazu ein Psalmwort, Psalm 18, 4 bis 6. Buddha Schirmacher hat gern darüber gesprochen und sah da Christus im Sheol, Christus im Totenreich, griechisch Hades, hebräisch Sheol. Psalm 18, 4 bis 6. Bruder Schirmacher sprach gelegentlich über die Leiden Christi im Totenreich. So oft, dass ich ihn eine Zeit lang mal gebeten habe, lieber Willi, lass das doch ein bisschen sein. Darüber sollten wir nur wenig sprechen, denn im Evangelium ist das kein Verkündigungsgegenstand. Und man kann das mal beiläufig erwähnen, aber man muss dabei immer betonen, die Leiden Jesu im Totenreich haben keinerlei Heilsbedeutung. Das Werk am Kreuz wurde vollbracht. So ist es ja üblich und richtig und nötig, dass Brüder miteinander auch immer wieder theologische Gespräche führen oder eben einfach biblische Gespräche, wo man einander auch mal Warnungen sagen darf. Ältere Brüder den Jüngeren oder Jüngeren den Älteren. Bis Adolf Heller sagte, ich danke dir, lieber Heinz, für deine väterlichen Ermahnungen. Ihr Lieben, Psalm 18, 4 bis 6, nach der alten Elberfelder Verszählung. Psalm 18, 4 bis 6. Es umfingen mich die Bande des Todes und die Ströme Belials erschreckten mich. Die Bande des Sheols, Totenreiches, umringten mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum unwandelbaren Jahwe Jehova, und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schrei vor ihm kam in seine Ohren. Und dann wird in diesem Psalm 18 auch bezeugt, da wankte und bebte die Erde. Und dann wird bezeugt, wie der Sohn Gottes Rettung erfuhr. Psalm 18, 16, alter Elberfelder. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich und so weiter. Christus im Totenreich, Christus in der Sheol, bis der rettende Vater seine ganze Kraft anwandte. Epheser 1, Vers 19. Und das sind natürlich auch starke Anklänge an das, was der Jona ebenfalls in seinem Gebet zum Ausdruck bringt. Er fühlte sich wie im Sheol, wie im Hades. Der Herr Jesus war wirklich im Sheol, war wirklich im Hades. Einerseits Parallelität, andererseits Unterschiede. Matthäus 12, 19, 39 bis 40 steht dieses Wort Jesu. Jona ist aber nicht nur Abbild auf Christus, sondern mein fünfter Punkt lautet, Jona, der Jona-Bericht als Abbild auf Christus und auf Israel. Das sehen viele Juden selber so an. Dieser Jona ist ein Bild für uns. Jona, ein Abbild für Israel. Es soll Gottes Zeuge und Missionar sein in der Völkerwelt. Es ist immer wieder widerspenstig. Es wandert deshalb ins Gericht, assyrisches und babylonisches Exil. Es wird ins Völkermeer geworfen bis zum dritten Tag. Und bei der Gelegenheit darf man Hosea 2 einmal zitieren. Hosea 2. Hosea 6, Vers 1 und 2. Hosea 6, 1 und 2. Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten, und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Und das erinnert mich an das Wort, obwohl ich sonst gar nicht zu den großen Rechnern gehöre und ihnen nie sagen werde, dann und dann kommt der Herr. Das erinnert mich allerdings doch an das neutestamentliche Wort, 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Am dritten Tag wird Israel vor seinem Angesicht leben, aber im zweiten Tag, im zweiten Jahrtausend nach Christus, beziehungsweise nach Christi Himmelfahrt, nach Hosea 5 am Schluss, im zweiten Jahrtausend,
da haben wir gewisse Anfänge. Da war die Staatsgründung, da wurde Jerusalem wieder vereinigt und manches werden wir noch erleben, aber erst im dritten Jahrtausend ist verheißen, wir werden vor seinem Angesicht leben. Lebendigmachung am dritten Tage. Bei Israel, bei Jona, bei Christus. Und dann wird Israel, so ungehorsam es früher war, so gehorsam seinen Sendungsauftrag an den Nationen erfüllen. Und es gibt ja viele Kapitel der Bibel, die das bezeugen, zum Beispiel Jesaja 12, zum Beispiel Jesaja 2, 1 bis 4. Shalom ben Korin äußerte, ein jüdischer Freund, Schüler Martin Bubers, Leiter des Reformflügels der Synagoge in Israel, Schriftsteller, Religionsphilosoph und was er alles ist, kein Bruder in Christo. Aber ein Jude, der doch interessante Gedanken noch hat, auf seiner Stufe ein gottesfürchtiger Mann, der mit wehem, traurigem Herzen gesagt hat zu Jesus von Nazareth, du bist es nicht, du bist es leider nicht. Wenn du es wärst, würde es anders aussehen in der Welt. Die uralte Anfechtung, aus der heraus ich auch dieses Buch geschrieben habe und führet alles wohl. Die uralte Anfechtung, wie ist es mit Gottes Allmacht und Liebe? Shalom ben Korin hat gesagt, Christus ist nicht der Welterlöser. Tut mir herzlich leid. Christus ist nicht der Welterlöser, denn die Welt ist unerlöst. Klingt sehr logisch und ist doch falsch. Genau dasselbe, so habe ich einmal in Gnade und Herrlichkeit geschrieben, hätte man auch von David sagen können. Als David gesalbt war zum König und der andere war schon verworfen und doch regierte der Saul noch weiter und David ging den Weg der Niedrigkeit und der Flucht. Dieser Shalom ben Korin hat aber geäußert, Israels äußerliche Sammlung und Rückkehr in sein Land kann Gottes letztes Wort nicht sein. Wir bedürfen der Ruach, wir bedürfen des Geistes Gottes und die Geistausgießung ist uns verheißen und die Geistausgießung wird kommen. So viel sieht er auch, obwohl noch nicht an Jesus gläubig. Noch kurz zwei Punkte, sechstens und siebtens. Sechstens, eine äußerst erfolgreiche Mission. In dem Jona-Buch kommt ja nun der zweite Auftrag und der wird ja prompt erledigt und ist von Erfolg oder sagen wir besser Frucht gekrönt. Wunderbar erfolgreich, wunderbar fruchtbar. 3, 1 bis 6. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jona, also mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf. Vers 4. Noch 40 Tage, so ist Ninive umgekehrt. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch und so weiter. Vom König angefangen, und sogar die Tierwelt wird eingeschlossen in die Buße. Bruder Heller schrieb einmal einen Artikel vor vielen Jahren in Gnade und Herrlichkeit, das Gesetz vom zweiten oder dritten. So vieles geht Gott beim ersten Mal daneben. Alter Bund, neuer Bund, erster Mensch, zweiter Mensch, erster Kosmos, zweiter Kosmos, dritter Kosmos. Manches klappt in Anführungszeichen beim zweiten, anderes erst beim dritten Male. Warum denn, wenn Gott doch der Allmächtige ist? Nicht um seinetwillen, um der Geschöpfe willen, um den Geschöpfen etwas zu demonstrieren, lässt er sie auf ihren Wegen der Dummheit und Bosheit ausreifen bis zum Ende, damit das Geschöpf sieht, was dabei herauskommt. Beim zweiten Mal ist Jona so gehorsam, wie er das erste Mal ungehorsam war. O, Gottes Erziehung im Gericht kann Wunder wirken. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Ich nenne nur Nebukadnezar, Saulus von Tarsus, der verlorene Sohn. Die wollten alle ganz von selber nachher, was sie zuvor nicht wollten. Das kriegt das Gericht Gottes fertig. Hier geschieht nun etwas Seltenes, die Buße und Umkehr einer ganzen Stadt. Die Buße und Umkehr einer ganzen Stadt. Man muss sich das einmal vorstellen, in Frankfurt am Main oder irgendwo, mit dem Oberbürgermeister an der Spitze, ein langer Zug bewegt sich durch die Stadt. Herr, Herr, vergib uns. Herr, wir wollen Schluss machen mit unseren Bosheiten, mit unserer Gewinnsucht, mit unseren Vergnügungslokalen, mit allem, was nichts taucht in deinen Augen. Herr, eine radikale Buße und wir fangen an, die ganze Stadt mit einem großen Fasten. Kann man sich nicht vorstellen. Geschieht auch heute nicht. Wir leben im Zeitalter der Auswahl.
Es ist schon etwas ganz Besonderes, die Buße einer ganzen Stadt, so dass das Gericht vorerst nicht stattfand. Und es gab vorerst eine Verschonung etwa um 170 Jahre, bis 612 vor Christus dann allerdings kam, in einer viel späteren Generation kam dann doch das Gericht. Gott wollte dieses assyrische Weltreich ja noch gebrauchen, damit es 721 vor Christus dazu dienen sollte, sein ungehorsames Volk in die Gefangenschaft, ins Exil zu führen. Deshalb durfte es da noch nicht untergehen. Deshalb musste es ausgerechnet durch einen Israeli zur Buße gerufen werden. Eigenartige Wege Gottes. Es gibt die restlose Zerstörung einer Stadt, siehe Sodom. Es gibt Zerstörung mit teilweiser Verschonung, das hat Jerusalem oft erlebt, wo immer übrig gebliebene waren. Und es gibt eine volle Verschonung hier bei Ninive. Ich will aber zum Schluss kommen, siebter und letzter Punkt. Der Jona-Bericht, ein Bericht von frommer Hartherzigkeit und göttlichem Erbarmen. Ein Bericht von frommer Hartherzigkeit und göttlichem Erbarmen. Und jetzt lese ich Ihnen die ersten Verse von Jona 4. Passen Sie gut auf, ob ich richtig lese. Also ganz Ninive tat Buße, nicht wahr? Und das Gericht fand nicht statt. Jona 4. Und Jona freute sich sehr und pries den Allerhöchsten und sagt: Herr, du bist ein wunderbarer Gott, gepriesen seien deine Wege und deine Gütigkeiten in alle Ewigkeit. Habe ich das richtig? Nein, das habe ich wohl mit Absicht einmal falsch gelesen. So heißt es eben leider nicht. Es verdross Jona sehr und er wurde sehr zornig und er wurde zornig und er betete zu Jehova. Traurig, wie wunderbar hat er im Fischbauch gebetet und wie erbärmlich betet er jetzt. War das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Ja, das wusste er, das kann man ja bereits in 2. Mose 34 nachlesen, nicht wahr? Wenn im Jakobusbrief einmal steht, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, große Siege Gottes, und dann wieder sagte, ach Herr, was soll mein Leben noch? Dann gilt das nicht nur für einen Elia, dann gilt das genauso, wie wir hier sehen, auch für einen Jona, ein sehr schwankender Mensch. Aber kommt es nicht auch bei uns vor? Vielleicht nicht so krass, wir haben ja alle noch nicht in einem Fischbauch überlebt, nicht so krass, aber in kleineren Dingen, dass wir mit unserem Gott Großes erleben, dass wir Siege erleben und ein andermal stolpern wir über eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit, eine kleine dumme Auseinandersetzung und wir fallen aus der Rolle und ärgern uns sehr. Kleine Dinge können uns zum Verhängnis werden. Meine nie nach großen Siegen kann mir nichts mehr passieren. Das kann passieren, auch in Siegen. Nach großen Siegen können Niederlagen kommen, erbärmliche Niederlagen. Und dieser Mann, der so wunderbar im Glauben gebetet hat, er sagt, ach Herr, das habe ich mir ja gleich gedacht, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wenn die Menschen Buße tun, dann führst du dein Gericht, auf das ich mich doch sehr gefreut habe, gar nicht aus an unserem Erzfeind Ninive. Dann lässt du sie überleben. Und was soll jetzt eigentlich noch mein Leben, oh Gott, wenn die da in Ninive weiterleben? Ach Herr, was soll mein Leben? Nimm es doch bitte von mir. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Gott hätte ja wieder heftig dreinschlagen können mit einem Sturm oder sonst etwas, aber er macht es nicht. Wie ein Erzieher, wie ein Lehrmeister geht er ein, sehr gütig auf den Jona und sagt, ist das wohl recht mit deinem Zorn? Und dann kriegt er bekanntlich noch eine Lektion. Da ist dieser Wunderbaum, diese schnell wachsende Staude, die schnell aufschießt und schnell wieder verdorren kann bei einem Sonnenwetter und schwülen Wind. Und dann ärgert er sich wieder und ist nicht zufrieden, dass der seine Blätter verliert. Und Gott sagt ihm, jetzt hast du Erbarmen mit diesem Wunderbaum. Das heißt, du bemitleidest dich selbst, aber mit denen in Ninive, da hast du kein Mitleid. Fromme Hartherzigkeit, gibt's das auch heute noch? Ach nein, das gibt's nur im Alten Testament. Heute leben wir ja alle nach Pfingsten, da sind wir alle Menschen voll Erbarmens, besonders die Frommen. Ich hörte aber auch schon andere Töne. Mir hat allen Ernstes ein Bruder einmal gesagt, Das wird meine Seligkeit noch erhöhen und die Seligkeit der Seligen, der Blick in das immerwährende, unendliche Feuer der Hölle, denn die haben sich ja nicht bekehrt, wie ich es gemacht habe. Das geschieht denen ganz recht. Fromme Hartherzigkeit, die sich ärgert, wenn Gott vielleicht in seiner Liebe anders ist und viel größer, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Karl Barth, dieser umstrittene Theologe, hat ja die ketzerische Frage gestellt, ob die Hölle eines Tages leer sein könnte. Und da gibt es welche, die sagen, nur das nicht, nur alles nicht, nur das nicht. Ihr Lieben, am Schluss des Jona-Buches haben wir eine ernste Lektion bezüglich menschlicher Hartherzigkeit. Es ist ein Schritt zu Jesus zu kommen und Vergebung der Sünden zu finden. Und es ist ein zweiter Schritt, dass wir von unserer menschlichen Hartherzigkeit erlöst werden. Ich verlange nicht von jedem Menschen, dass er sagt, Gott wird einmal alle retten. Das erwarte ich gar nicht. Aber ich bin traurig, wenn einer das nicht einmal wünscht. Ihr Lieben, ich meine, das sollte jeder Gläubige, jeder, der Jesus gehört, mindestens wollen. So wie der Pfarrer Wilhelm Busch zu Adolf Heller gesagt haben soll, Bruder Heller, ich kann das nicht verkündigen, wie Sie das verkündigen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich wünsche es, Sie hätten recht, dass alle Menschen errettet würden. Bruder, Schwester, da sind wir völlig eins, wenn du das mindestens wünschst. Denn Gott will das ja, dass alle errettet werden, oder nicht? Und wenn er es will, dann zu behaupten, es geschieht ja doch niemals, da erklären wir diesen Willen für eine Farce. Dann sollte es wenigstens auch unser Wille sein und tiefer, herzlicher Wunsch. Gottes Erbarmen triumphiert. Nach Dexels Bibelwerk war das eine große Stadt von 600.000 Einwohnern. Denn wenn es da 120.000 Leute gab in Ninive, die nicht zu unterscheiden wussten zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, wie es am Schluss heißt, diese Redensart, sagt Dexels Bibelwerk, bezeichnet Kinder bis zu 7 Jahren. Also wenn wir die übrigen hinzurechnen, eine Stadt von 600.000. Und es ist wunderbar, wie das Buch Jona schließt. Für alle, die Kinder haben, besonders erquickend. Für alle, die Landwirte und Viehzüchter sind, besonders erquickend. Aber auch für alle, die nur ein Herz für die Tierwelt haben. Das letzte Wort im Jona heißt Vieh. Gott denkt an die Menschen in seinem Erbarmen. Gott denkt besonders an die Kinder. Gott denkt auch an die Tierwelt. Du hast Mitleid und dich erbarmt über diese Staude, die ich zu deinen Gunsten wachsen ließ und der so schnell seine Blätter verlor. Und ich, Vers 11, sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. 120.000 Kinder bis 7 Jahre und eine Menge Vieh. Wie wunderbar. Hier klingt schon etwas an von Römer 8. Die Solidarität der gesamten Schöpfung. Die ganze Schöpfung, auch die Tierwelt, ist mit hineingekommen in den Fall des Menschen und soll auch in die Erlösung mit einbezogen werden. Römer 8, 17 bis 21 oder 23. Die Schöpfung soll auch frei werden, die gesamte Schöpfung mit der Tierwelt zur Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Gott liebt die Menschen, Gott liebt die Kinder, Gott liebt das Vieh. Wir merken hoffentlich, das ist nicht nur ein Buch für Kinder, sondern hier sind tiefe biblische Wahrheiten. Haben wir auch sein tiefes göttliches Erbarmen oder triumphiert bei uns immer noch die selbstgerechte Hartherzigkeit? Die haben sicher nicht bekehrt wie ich. Gott schenke uns, dass wir Menschen sind, die nicht in dieser Hartherzigkeit, sondern in tiefem Erbarmen ihren Weg gehen. Denn ich glaube, das Erbarmen Gottes ist allemal unserem menschlichen Erbarmen nicht unterlegen, sondern überlegen. Andernfalls wären wir ethisch höher stehend als Gott. Ihr Lieben, ich denke, wir können eine Menge lernen, biblisch, prophetisch, heilsgeschichtlich, aber auch praktisch aus diesem wunderbaren Jona-Buch. Und der Herr segne dieses Zeugnis. Amen. liebe Geschwister und Freunde, wenn ich die Jüngeren in unserer Mitte sehe und die ganz Jungen, von denen es auch ein paar hat, dann tut es mir ja fast leid, dass ich heute früh kein so anschauliches Thema habe wie gestern Abend. Denn gestern Abend, da war ja die Rede von einem großen Fisch und er hat den Jona verschlungen, nachher ausgespien und so weiter. Das waren sehr anschauliche Dinge. Heute geht es mehr ins Innere, Verborgene, Geistliche. Was bedeutet das, in Christo zu sein? Ich hoffe aber, dass der Herr uns allen durch seinen Geist irgendeinen Segen vermittelt. Da auch Geschwister hier sind, glaube ich, die gestern Abend nicht hier waren, darf ich noch mal hinweisen, dass auf dem Büchertisch nicht nur interessante Vortragskassetten liegen von der Langensteinbacher Höhe und vom Paulus Verlag, von Brüdern, die zum Teil längst beim Herrn sind, sondern dass auch zwei neue Bücher da sind. Das eine von mir und führet alles wohl. 9 Monate ungefähr habe ich mich damit beschäftigt, von Mitte 85 bis März 86. Und jemand sagte, wieso, Heinz, hast du denn im Februar, März 86 das ganze letzte Drittel oder die ganze letzte Hälfte des Buches in 14 Tagen hingeschrieben? Ja, ich sagte, wenn man 9 Monate mit etwas schwanger geht, dann geht die Geburt nachher schnell. Man bewegt natürlich solch ein Thema, und ich kam so auf 9 Monate bei diesem Buch. Man bewegt solch ein Thema auf unzähligen Schwarzwaldwegen und Wanderungen, werden die Gliederungen umgestülpt und umgedreht und nochmal von vorn überlegt, und dann kommen viele Zitate hinzu, Bibel und aktuelles Weltgeschehen. Ich habe mir erlaubt, hinter die Aussage von Paul Gerhardt im Lied »Befiehl du deine Wege«, Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl, mal zunächst ein Fragezeichen zu machen. Das ist das Fragezeichen, das ja viele Menschen tagtäglich beim Zeitunglesen erleben, und hoffe, dass im Laufe der Lektüre ein Ausrufezeichen daraus wird, im Blick auf die gesamte Heilsgeschichte Gottes. Jetzt aber zum Thema, was bedeutet es, in Christo sein? Und lassen Sie mich zum Anfang die Frage gleich in der Richtung beantworten. In Christo sein, das ist ja wohl auf alle Fälle mehr als nur bei Christus zu sein. Obwohl wir uns vielleicht je und dann bei dem Gedanken ertappen, dass wir die Jünger Jesu doch ein wenig beneiden. Haben wir die Jünger Jesu nicht schon mal beneidet? Haben wir nicht Grund dazu, sie zu beneiden? Als Jesus hier auf Erden war und die Jünger, vorab mal die 12, dann auch ein weiterer Jüngerkreis, die 70 und was sich so an Menschenmengen zeitweise um ihn sammelte. Wenn sie eine Frage hatten, dann konnten sie zu der Autorität und dem Lehrer und dem Sohne Gottes gehen. Haben wir es nicht heute viel schlechter? Es gibt so viele Fragen im Raum der Gemeinde, sei es Bibelerkenntnis, sei es Verhalten in dieser Welt und Stellungnahme zu allen möglichen Erscheinungen unserer Zeit. Und wenn man da die Brüder fragt, wenn man 5 verschiedene Brüder fragt, wie jenes in Offenbarung 9 zu verstehen ist oder welche Stellung wir zu diesem und jenem beziehen, dann kann man 5 verschiedene Antworten bekommen bei 5 Brüdern oder wenn man Glück hat, nur 3 verschiedene. Und da denken wir, ach, hatten es die Jünger damals gut. Sie mussten nicht raten, wer von den 5 Brüdern oder 5 verschiedenen Auslegern mag nun mal wieder recht haben bei dieser schwierigen Stelle bei Daniel oder Offenbarung oder bei Fragen von Naturwissenschaft und Bibel, sondern sie konnten einfach den Meister fragen und brauchten weiter niemand. Und doch ist dieses Denken falsch, denn der Herr Jesus sagt einmal in Johannes 16, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wenn ich nicht wegginge, käme der Geist, der Tröster, der Sachwalter nicht zu euch. Nun aber werde ich ihn euch senden. Heute kann man vielfach in christlichen Kreisen hören, das Höchste für uns sei, Nachfolger Jesu zu werden. Ich sage nichts dagegen, ich werde mich hüten, etwas dagegen zu sagen. Das ist etwas Köstliches, Nachfolger Jesu. Oder es wird gesagt, das Höchste für uns und der Strebenswerteste sei, Jünger Jesu zu sein. Jawohl, Jesus Jünger. Etwas Köstliches. Ich sage nichts dagegen. Außer, dass ich die eine Bemerkung mir erlaube, was Paulus in seinen Briefen uns mitteilt.
das geht eigentlich weit hinaus über Nachfolger Jesu und Jünger Jesu. Nachfolger Jesu, ich laufe hinter dem Herrn Jesus nach. Ich frage, Herr Jesus, was hast du gelehrt und gesagt? Man beruft sich dabei ja heute gerne auf die Bergpredigt und sagt etwa, also lies mal die Bergpredigt und bemühe dich, auf diesen Linien zu leben. Wenn dir einer eine runterhaut, musst du nicht gleich zurückhauen und so weiter und so weiter. Liebe deine Feinde. Manche missbrauchen ja auch die Bergpredigt, indem sie aus der Bergpredigt, wie Pfarrer Grünzweig in Korntal bei Stuttgart mit Recht bemerkte, sich das herausnehmen, was ihnen gerade passt. Wie auf einer Blumenwiese man hier und da eine Blume pflückt. Wie in einem Selbstbedienungsladen man sich hier bedient und anderes lässt man liegen. So, sagt Pfarrer Fritz Grünzweig, der auch ein gutes Buch geschrieben hat, die Bergpredigt. So machen es viele mit der Bergpredigt. Was ihnen gerade in die Richtung passt, in ihrer Ideologie, das nehmen sie heraus. Anderes Gebot der Reinheit etwa interessiert sie nicht, aber der Friede interessiert sie sehr und so weiter und so weiter. Nein, es ist nicht damit getan, dass wir die Bergpredigt lesen oder nach anderen Lehren Jesu und dann sagen, naja, ich will mich bemühen, so ungefähr zu leben, dann bin ich ein guter Christ, dann bin ich ein Nachfolger Jesu, dann wird's nicht fehlen, dann werde ich in den Himmel kommen. Die Schrift sagt uns anderes und mehr. Die Schrift sagt uns von errettet werden müssen. Wir sind verloren, gefallen. Die Welt ist eine gefallene Welt. Ich habe das sehr stark in diesem Buch auch betont unter Zuhilfenahme von Aussagen von dem Theologen Karl Heim. Wie gefallen diese Welt ist. Der Theologe Karl Heim hat es nachgewiesen bis in das Phänomen Zeit, dass diese Welt eine gefallene ist. Du läufst immer dahinter etwas her, um es zu erhaschen. Und wenn du meinst, du hast es, ist es schon wieder weg. Denn der Moment, den wir Gegenwart nennen, der ist im nächsten Moment bereits Vergangenheit. Niemals hast du etwas wirklich. Der ganze Kosmos ist nach Römer 8 der Mataiotes unterworfen. Eitelkeit, Nichtigkeit, Verderblichkeit, Hinfälligkeit, Vergänglichkeit. Aber dieser ganze Kosmos soll auch befreit werden von dem Geknechtetsein unter die Vergänglichkeit. Römer 8, eines der größten Worte in der ganzen Bibel. Es geht um mehr als darum, dass wir bemühen, so ein bisschen christlich zu leben. Was für einen Satz fand ich jetzt in einem Buch von Watchman Nee, diesem chinesischen Christen. Watchman Nee sagte, nur Christus bringt es fertig, dass wir als Christ leben. Oder nur Christus kann eigentlich als Christ leben. Wir schaffen das nicht. Nur der Christus in uns bringt es fertig, dass wir als Christ wirklich leben. Wir gehen viel zu leichtfertig um mit dem Wort christlich, Christentum, Christsein. Also es geht nicht nur darum, Nachfolger zu sein. Das ist sicher besser, eine bessere Stufe als Feind Jesu oder als Gleichgültiger. Aber es geht um mehr als darum, Nachfolger zu sein. Und es geht auch um mehr als Jünger zu sein. Jünger bedeutet ja Schüler. Und das ist etwas Gutes. Ich möchte nie aufhören, Schüler zu sein. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn du in den Ruhestand kommst, dann wird aber fleißig gelesen. Nicht gerade Schopenhauer und Nietzsche, aber es wird fleißig geforscht und gelesen. Es gibt unzählige Bücher allein über die Fragen der Naturwissenschaft, Kosmogonie, Kosmologie. Hab mir schon einige zu Hause hingelegt, fange jetzt schon an, interessiert mich sehr. Milchstraßensysteme und. Fleißig gelesen, immer Schüler bleiben. Der eine interessiert sich für Atomphysik, der andere vielleicht für Milchstraßen oder Tierwelt oder Zoologie, Biologie. Ihr lieben Älteren, hört nie auf zu lernen. Das hält euch auch jung. Aber es geht um mehr als Jünger Jesu, als Schüler zu sein. Es geht darum, in Christus zu sein. Und das ist eine Wechselbeziehung. Wir in ihm und er in uns. Und darüber wollen wir heute früh nachdenken. Ich gehe nicht von einer Stelle aus, sondern ich nehme von den vielen Stellen einige heraus, die mir wichtig erscheinen. Es wurde schon gesagt von Bruder Martin Buch, weit über 100 Stellen. Ich habe sie auch nicht nachgezählt. Ich sah nur mit einem Blick in meine griechische Konkordanz zum griechischen Neuen Testament, dass es jedenfalls allein bei Paulus weit über 100 sind. Und dann gibt es ein Evangelium von den vier Evangelien, das am meisten Ähnlichkeit mit Paulus hat. Wissen wir guten Bibelkenner und Schriftkundigen, welches der vier Evangelien die meiste Beziehung zu Paulus hat?
Wer weiß es? Matthäus? Johannes. Johannes. Das Johannesevangelium hat die meiste Ähnlichkeit mit den Paulusbriefen und nimmt schon manche dieser späteren Erkenntnisse vorweg. So auch die Erkenntnis des In-Ihm-Seins. Bleibet in mir und ich in euch, sagt der Herr in den Abschiedsreden. Johannes 14 bis 16 wiederholt. In. Und im Johannesevangelium haben wir auch dieses Element des Kosmischen, des Universalen. Jesus ist der Retter der Welt, der Retter des Kosmos. In einem naturwissenschaftlichen Buch las ich jetzt, wenn es je dahin kommt, dass wir auf anderen Planeten, von denen es Milliarden geben soll, die um Milliarden anderer Sterne irgendwo kreisen, wenn da Menschen sind, dann wird's allerdings schwierig für die Religion. Ach nein. Dann werden wir endlich geheilt davon, dass wir uns immer noch als Mittelpunktwesen in dieser Welt wähnen. Nein, keine Sorge. Der Herr Jesus ist nicht nur der Retter der Menschen, der ist der Retter des Kosmos. Und ich habe schon so gesagt, wenn wir je irgendwelche Wesen da entdecken, dann könnte man gleich den nächsten Missionar mit dem nächsten Raumfahrzeug nachschicken und ihnen das Evangelium verkünden von der einen Erlösung, die Gott gerade auf unserer Erde stattfinden zu lassen gefiel. Und wenn die Menschen sagen, warum denn gerade auf unserer Erde, das ist doch so nebensächlich im großen Raum der Milchstraßen, dann würde ich antworten, das irritiert mich gar nicht, denn Gott ist der Gott, der sich des Kleinen und Geringen annimmt und der nicht handelt nach den Maßstäben der Welt und des Kosmos, wo man das Große, das Augenfällige erwählt und für wichtig hält. Aber das am Rande. Jesus, der Retter der Welt, auch dieses Universale, wird im Johannesevangelium schon oft betont wie bei Paulus. Während Matthäus, Markus, Lukas die synoptischen Evangelien genannt werden, die unterscheiden sich sehr stark vom paulinischen Evangelium. Da spricht Jesus im Fleisch zu Israel vor Golgatha. Da hören wir noch nicht viel vom Wort vom Kreuz, sondern da ist Jesus unter Gesetz getan und spricht zu denen, die unter Gesetz sind, auf dieser Ebene, auf diesem Boden. Es ist sehr wichtig, dass wir Bergpredigt und Paulus auseinanderhalten lernen. Im Urlaub hörte ich in der Schweiz eine gute Sonntagspredigt eines gläubigen alten Pfarrers. Und dieser alte Schweizer Pfarrer, der im Ruhestand im Sommer eine Predigt hielt in der Kirche, sprach über die Bitte des Vaterunsers, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und sagte, Gott stellt uns aber keine Bedingungen beim Vergeben. Wenn Gott vergibt, dann gilt das, ohne Bedingung. Ich sagte in meinem Herzen ja, aber ich sagte zugleich in meinem Verstand und sagte es auch nachher meiner Frau nach der Predigt, der Pfarrer hat etwas vergessen. Quod erat demonstrandum. Lieber Herr Pfarrer, das hättest du beweisen müssen. Denn wenn man sich nur in Matthäus umsieht und nur das Vaterunser nimmt, da stellt Gott eine Bedingung. Wenn ihr nicht vergebt, dann Gott auch nicht. Da müsste ich also das ganze Leben mit der Angst herumlaufen. O Herr, habe ich jedem Menschen 100%ig vergeben? Sonst hast du mir vielleicht auch nur 98% vergeben und wegen der restlichen 2 komme ich doch noch in das Feuer, den Feuersee. Das wäre ein ungemütliches Gefühl. Erst auf dem Boden des Apostels Paulus begegnet uns die totale Gnade. Und da dreht Paulus es herum in Kolosser 3. Da sagt er Kolosser 3, 11, 12, 13, in der Gegend muss es stehen, vergebet einander, wie Gott euch vergeben hat in Christo. In beiden Stellen wird gesagt, dass auch wir vergeben sollen, aber die Reihenfolge ist wichtig. Im Vaterunser heißt es so wie wir und wenn ihr nicht, dann ich auch nicht. Das ist noch Gesetzesboden, ihr Lieben, das ist noch nicht der Boden des vollen Evangeliums. Das war noch längst vor Golgatha, aber erst nach Pfingsten kam der Geist und führte in die ganze Wahrheit und bei Paulus wird uns klipp und klar gesagt, keinerlei Bedingungen stellt Gott. Er hat uns in Christo alles vergeben. Wir dürfen es nehmen durch den Glauben. Und dann sagt Gott, nicht als Bedingung, sondern als Ermahnung, nun vergebet euch untereinander, so wie Gott euch 100%ig alles vergeben hat. Ihr Lieben, wenn wir den Unterschied nicht sehen zwischen Bergpredigt oder überhaupt Matthäus und Paulus, da kommen wir
mit manchen Fragen nie zurecht und werden nie fertig und versuchen, so Kompromisse zu machen. Es ist nicht genau dieselbe Botschaft. Es ist derselbe Herr, aber er konnte noch nicht alles sagen. Und das sagt er in Johannes 16, Vers 12. Und jetzt sind wir gleich bei den ersten Stellen von in Christo. Johannes 16, Vers 12 sagt ja der Herr Jesus: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das sagt der Herr in den Abschiedsreden. Das sagt er am Ende seiner Erdenwirksamkeit. Ich hätte euch noch vieles zu sagen. Die ganze Gemeindelehre. Ich will einen Leib des Christus herausrufen aus allen Nationen, einschließlich Israel. Das konnte er damals noch nicht sagen, solange Israel als Volk noch nicht endgültig beiseite gesetzt und dem Gericht der Verstockung anheimgefallen war. Ich sagte, im Johannesevangelium klingt schon manches an. Und so ist zunächst im Johannesevangelium davon die Rede, dass Jesus sagt: Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Johannes 14, 10 und 11 lesen wir Folgendes: Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Ich im Vater und der Vater in mir. Kannst du das nachempfinden? Kannst du sagen, das kann ich ein wenig auch in meinem Herzen verspüren, was so zwischen Vater und Sohn vor sich geht? Vielleicht sagen wir in frommer Bescheidenheit, nein, das kann kein Mensch nachempfinden. Oder vielleicht doch. Im Paulus Verlag gibt es ja auch ein Liederbuch mit dem Titel Lobgesänge der Gemeinde. Und da gibt es ein Lied 1002 von Karl Geier. Das lasse ich aber niemals singen. Denn es gibt gewisse Lieder, die drücken ein tiefes Gotterleben aus, was der Liederdichter in bestimmten Stunden mit seinem Gott hatte. Das kann man nicht einfach in einer größeren Versammlung singen lassen. So wie ich auch niemals singen lasse, den Vers: Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden. Da erhebt sich die Frage: Muss das jeder, kann das jeder, will das jeder, alle Erdenlust und Freude? Und nachher setzen wir uns an den gedeckten Tisch und freuen uns über alles Mögliche, über eine Urlaubsreise, Sonntagsbraten und was dergleichen Lüste und Genüsse mehr sind. Und vorher haben wir gesungen, wir entsagen willig. Ich kann doch nicht eine Askese, die ein Gottesmann, die ein Bruder in heiligen Momenten seinem Gott gegenüber zum Ausdruck brachte, auf eine ganze Versammlung legen mit den unterschiedlichen Alters- und Reifestufen. Genauso wenig dieses Lied von Karl Geier. Ich habe mir drüber geschrieben: Im Allerheiligsten. Wie selig ist's, in stiller Stunde mit dir, o Herr, allein zu sein. Nun, das können wir noch nachvollziehen. Dann strömt aus deinem Gnadenmunde dein Lebenswort in mich hinein. Dann spüre ich dein köstlich Lieben und deines Geistes Lebenshauch. Die Lust der Welt ist ganz vertrieben und meine Seele liebt dich auch. Und dann Vers 3. So tief und rein mit dir verbunden ist meines Herzens höchstes Glück. Die ganze Welt ist wie entschwunden, ich wünsche nichts von ihr zurück. Ja, das kann man auch schon nicht singen lassen, wenn da 17, 19, 21 oder 30-Jährige sind, die mitten im Beruf stehen, Chefsekretärin oder Ingenieur oder was, der kann nicht sagen, die Welt ist mir entschwunden. Ein Lehrer im Ruhestand, der nur noch wenige Jahre zu leben hatte, wie dort unser teurer Bruder Karl Geier, der kann sagen, was geht mich die Welt an? Aber wir stehen ja zum großen Teil noch mittendrin. Aber weshalb ich das zitiere, ist der Schluss dieses Verses. Noch einmal Lied 1002 in den Lobgesängen der Gemeinde, Vers 3. So tief und rein mit dir verbunden ist meines Herzens höchstes Glück. Die ganze Welt ist wie entschwunden, ich wünsche nichts von ihr zurück. In der Gemeinschaft deiner Liebe ruh ich wie ein entwöhntes Kind und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wenn der Sohn sagt, ich im Vater und der Vater in mir, ob wir wohl, der eine oder andere, sich erkühnen könnte zu sagen, das kann ich verstehen, das kann ich nachempfinden. Bruder Geier hat in diesem Lied zum Ausdruck gebracht, und wer ihn kannte, der weiß, er hat nicht
übertrieben, er war kein Schwärmer. Ich empfinde jetzt etwas von den Trieben, die zwischen Sohn und Vater sind. Denn auch wir sind ja berufen, Söhne Gottes zu sein. Und in dem innigsten Kapitel im Neuen Testament, das uns diese innergöttlichen Beziehungen zeigt, die Beziehungen zwischen Vater und Sohn und auch zwischen Vater und uns und zwischen Sohn und uns. Was ist denn dieses innigste Kapitel im ganzen Neuen Testament, das uns diese Herzensverbundenheit zeigt? Im ganzen Neuen Testament, Bruder Heller würde sagen, ihr Schriftgelehrten aus dem Siegerland, das müsst ihr alle wissen. Das hohe priesterliche Gebet, Dankeschön, jawohl, das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, und beachten Sie einmal, wie es da heißt, gleich wie wir, eins wie wir, eins in uns, eins wie wir, soll die Gemeinde untereinander sein. Und das können wir nun in ihm und aus ihm, und so können wir doch, vielleicht nicht ständig, vielleicht nicht im Gewühl und Stress des Alltags, aber doch je und dann in der Stille, die heute zu haben so schwer ist. Du musst kämpfen um die Stille im Zeitalter von Fernsehen und Autos und was es alles gibt. Und manche Leute, die meinen, wenn sie einen Spaziergang machen oder auf dem Motorrad oder in der Straßenbahn, da müssen sie unbedingt immer noch einen Kopfhörer aufhaben, damit sie immer noch mehr sich nicht etwa die Minuten, die kostbare Pop- oder Rockmusik oder Beat entgehen lassen, da müssen sie auch noch was auf den Ohren haben in der Zeit. In der Zeit leben wir. Und was sagt uns die Schrift? Ringet danach, dass ihr stille seid. Nur an einem stillen Anker, da kann Gott anlegen. Und nur da können wir die Triebe empfinden, die zwischen Sohn und Vater sind. Jetzt habe ich gesprochen von dieser Beziehung Sohn und Vater, aber jetzt kommen wir dran. Johannes 14, Vers 20. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Eine Wechselbeziehung. Bekannt ist Johannes 15, 4 und 5. Bleibt.